eine tolle Einladung zum Predigen. Also wenn man so hier kommt. Der lebendige Gott lädt ein. Ihr habt jetzt demnächst die Lego-Tage vor euch. Und das ist ja auch etwas, wo ihr die Menschen einladen wollt. Und ihr wollt sie einerseits einladen zum Lego-Bauen, zum Spielen, zum Kreativsein. Zum anderen ist aber dahinter ja stärkere Motivation. Ihr wollt einladen, missionarisch. Ihr möchtet, dass die Leute sowohl die Freude miteinander haben, aber dass sie auch euch kennenlernen, eure Gemeinde kennenlernen, dass sie Jesus kennenlernen. Da werden ja auch sicher bei den Lego-Tagen so kleine Impulse immer wieder sein. Und dieses Thema Mission ist so etwas fundamental Wichtiges eigentlich für uns alle, die wir Christen sind. Und die diesjährige Allianz Gebetswoche stand auch unter diesem Thema Vision für Mission, weil es immer wieder darum geht, wie machen wir das, wie gestalten wir das, weil eigentlich kennt es jeder und trotzdem braucht man da immer wieder was Neues. 1974 hat Billy Graham schon eingeladen, damals zum Weltkongress für Evangelisation. Das ist ja auch so ein Name, Billy Graham, wenn man schon Mission hat, das war so ein Typ, der hat Stadien gefüllt und so. Jetzt, 50 Jahre später, gibt es wieder einen Kongress in Seoul. Damals, als das losging, 1974, hat dieser Kongress viel angestoßen. Daraus sind zum Beispiel auch in Deutschland solche Sachen entstanden wie das Christiwill oder Pro Christ. Und auch in der Lausanner Verpflichtung, die man dann auch aufgesetzt hat, wo man gesagt hat, wir wollen das festhalten. Dieses Thema Mission ist uns so wichtig, wir müssen es aufschreiben. Und alle, die hier mitmachen, die dazustehen, die sollen das auch bejahen. Da heißt es, wir glauben, dass das Evangelium Gottes gute Nachricht für die ganze Welt ist. Durch seine Gnade sind wir entschlossen, dem Auftrag Jesu Christi zu gehorchen, indem wir sein Heil der ganzen Menschheit verkündigen, um alle Völker zu Jüngern zu machen. Und ich denke mal jetzt, ich bin jetzt mal so platt und denke mal, jeder von euch würde dem zustimmen. Oder? Verhaltenes Nicken, ja. Genau. Aber irgendwie ist doch trotzdem dieses Thema Mission in unserer heutigen Gesellschaft so ein bisschen was für Spezialisten geworden. Da lädt man sich jemanden ein, der das kann. Oder da machen wir mal eine Veranstaltung und dann laden wir dazu ein und so. Aber dabei ist das doch eigentlich viel, viel mehr. Es ist doch was viel, viel Tieferes und was eigentlich existenziell ja für uns alle ist, die wir sagen, ich glaube an Jesus, ich habe eine Beziehung zu ihm. Und wir wollen heute nochmal so ein bisschen in dieses Grund-Mission-Statement, wie man neudeutsch sagt, von Gott selber gucken, was Gott dazu gesagt hat. Und ich möchte mit euch da hineinschauen in diesen ganz bekannten Text in Matthäus 28. Ich möchte nach der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und ich möchte an diesen Text mal so 4 Fragen stellen. Wer lädt ein? Wer ist eingeladen? Wozu wird eingeladen? Und wie wird eingeladen? Wer lädt ein? Wer ist eingeladen? Wozu wird eingeladen? Und wie wird eingeladen? Wer lädt ein? Sonntagsschulantwort, Jesus. Jesus, der Auferstandene, der lebendige Sohn Gottes, er trifft seine Jünger wieder nach der Auferstehung. Und das ist ja das Spannende, er trifft genau die wieder und versammelt sich mit den Leuten, die kurz davor noch alle weggelaufen sind, die kurz davor geflüchtet sind, die Angst hatten, die sogar gesagt haben, mit dem wollen wir nichts zu tun haben oder den kennen wir nicht. Aber er trifft sich mit ihnen und es gibt keine Abrechnung, es gibt keine Schelte, sondern das ist ja das Krasse. Ein Haufen Leute, die ihn eigentlich enttäuscht haben, nimmt er mit hinein in etwas unfassbar Großes, in einen riesigen Auftrag, eine großartige Einladung. Er nimmt sie mit hinein und er macht gleich deutlich, und das ist ja auch das Tolle, dieser Auftrag kommt von mir, dem Vollmächtigen, dem Allmächtigen, dem alles gegeben ist, alle Macht, hier steht Exousia, alle Kraft, alles Ausführende, alles Können, alles Gelingen, all das liegt in meiner Hand. Also es liegt nicht an euch, diese Mission, sondern es liegt an mir. Jesus macht deutlich, es ist seine Mission. Er ist der Initiator, er ist der Inhalt, er ist der Motor und er ist auch das Ziel dieses Auftrages. Dass wir uns also manchmal auch klar machen, die Mission Gottes kann gar nicht scheitern. Sie kann nicht scheitern. Warum? Mission ist nicht unsere Mission, es ist seine Mission. Und er nimmt uns mit hinein. Aber es ist seine Mission. Und Mission bedeutet eigentlich, wenn wir dieses Wort so verwenden, was bedeutet das? Das bedeutet eine Sendung, ein Auftrag. Da ist jemand, der sagt, ich rüste euch zu, ich mache euch Mut, geht mal hinaus, erzählt davon, gebt das weiter. Ich sende euch und ihr habt diese ganz wichtige Aufgabe. Aber es ist Gottes Mission. Und sein Grundstatement lautet ja, Gott, was sagt Gott grundsätzlich? Denn so sehr habe ich, Gott, die Welt geliebt, dass ich meinen eigenen Sohn, Jesus, hingegeben habe, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Frei nach Johannes 3,16. Ich habe mich voll und ganz in Menschen investiert. Ich habe ewiges Leben möglich gemacht. Ich spreche eine Einladung aus für die Menschen, dass sie zurückkommen können zu mir in meine göttliche Gemeinschaft. Der auferstandene Jesus redet zwar hier, aber wenn er denn auch die Taufformel nennt, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, macht er deutlich, das ist ein Auftrag vom lebendigen Gott. Und das Tolle und Spannende ist manchmal bei unserem Gott, dass wir uns das vor Augen führen müssen, unser Gott ist in sich selbst gelebte Gemeinschaft. Gott ist nicht langweilig, weil Gott ist nicht eine Person, die irgendwo in der Ecke sitzt, sondern Gott ist ein drei Personen in einem. Eine lebendige Familie, eine lebendige Gemeinschaft, ein lebendiges Miteinander. Und er sagt, da hinein will ich euch einladen. Und er zeigt, hey Leute, Mensch, denkt doch mal dran, Mission, da geht es nicht um leere Worte, da geht es nicht um Zwang, da geht es nicht um Show, sondern da geht es um gelebte Beziehung. Da geht es um eine tiefe Liebe heraus, da geht es um ein tiefes Interesse, da geht es um ein Eingeladensein und ein Leben, das, was ich eigentlich als lebendiger Gott vorlebe. Und diese göttliche Gemeinschaft zeigt uns auch immer wieder, wenn wir über Mission reden oder wenn wir was Missionarisches planen, der Grundkern der Mission ist Liebe. Denn Gott ist Liebe. Und Gott ist Liebe, die niemals aufhört, die niemals aufgibt, die niemals kaputt geht und die immer und ewig gleich stark bleibt, egal was kommt. Und Gott ist eine Gemeinschaft, wenn man so will, diese Person, die sich gegenseitig stärken, die sich gegenseitig ermutigen, die sich gegenseitig unterstützen, die sich gegenseitig fördern. In der Trinität, da gibt es kein Geklüngel, da gibt es kein Gegeneinander, da gibt es kein auf den gucken, sondern Jesus sagt immer wieder, ohne den Vater kann ich nichts tun und ich will dem Vater die Ehre geben. Der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude, auf den sollt ihr hören. Jesus sagt, ich schicke euch den Heiligen Geist, der wird euch alles beibringen. Und der Heilige Geist sagt, Leute, ihr sollt Jesus anbeten und ihr sollt Gott jubeln. Gottes Trinität zeigt uns, hey, da stärkt man sich gegenseitig. Mission ist gelebte Gemeinschaft, die sich gegenseitig auch fördert, gegenseitig stärkt, gegenseitig liebt. Es geht nicht um unsere Konzepte. Es geht nicht um unsere Ideen oder um irgendwelche Veranstaltungen. Es geht nicht in erster Linie darum, auch nicht, wer du bist und was du kannst, sondern in erster Linie geht es um diesen lebendigen Gott. Und das ist doch so total entlastend für uns. Er ist der, der einlädt und er ist der, der auch immer verspricht, ich bin die ganze Zeit mit dabei. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Das heißt, egal was passiert, egal wie es ausgeht und wenn die ganze Welt zu Ende geht, am Ende kommt sie bei mir an. Weil ich bin der Gott, der die Welt geschaffen hat. Ich bin der Gott, der die Welt in den Händen hält und ich bin der Gott, der diese Welt auch zu ihrem Ziel führt. Ein Gott, der uns entgegenkommt. Ein Gott, der uns in Gemeinschaft einlädt. Eine Mission, die nicht scheitern kann. Das ist doch wow, oder? Gottes Versprechen ist, diese Mission wird auf alle Fälle erfolgreich sein. Wer ist eingeladen? Alle sind eingeladen. Alle sind mit hineingenommen. Ausnahmslos alle. Es gibt niemanden, der von vornherein ausgeschlossen ist. Vielleicht können wir etwas unterscheiden, dass ich sage, Manche sind wieder eingeladen. Die Jünger waren ja mit Jesus unterwegs. Sie haben ja 3 Jahre lang das Leben mit ihm geteilt und waren ganz nah bei ihm dran. Und dann kam diese Verurteilung, das Kreuzesgeschehen, was sie so schockiert hat, und sie sind weggelaufen. Aber Jesus lässt sie nicht weglaufen, sondern er lädt sie wieder ein. Er sagt, kommt wieder mit hinein, seid mit dabei. Entdeckt es ganz neu. Und er lädt die ein, die noch keine Ahnung davon haben, und sagt, alle Welt ist eingeladen, kommt dazu. Es gibt niemanden von vornherein ausgeschlossen. Und das Tolle ist auch bei den Jüngern, es steht da, und sie beteten an, einige aber zweifelten noch. Und Jesus lädt auch die Zweifler ein. Mit keiner Silbe wird in dem Text irgendwie erwähnt, dass Jesus sagt, warum zweifelt ihr? Oder sagt, Zweifler raus, brauche ich nicht oder so. Sondern er lädt auch die Zweifler mit ein. Und sagt, komm, so wie du bist, auch mit deinen Zweifeln, mit deinen Gedanken und so. Ich bin mit dabei. Und Zweifel an dieser Stelle bedeutet auch nicht, ich will das nicht glauben, sondern eher, ich kann das alles noch gar nicht fassen. Wir müssen uns manchmal hineinsetzen. Wir haben das immer wieder vor Augen und wir haben die Überlieferung in der Bibel. Aber wenn wir uns hineinversetzen, wie geht es denn diesen Jüngern? Da ist dieser Jesus, ihr Meister, der sie die ganze Zeit begleitet hat, der wurde verhaftet, der wurde gekreuzigt, der war tot. Und auf einmal ist er wieder da und ist lebendig. Und er ist eigentlich ein Mensch, aber auf einmal ist er doch nicht nur ein Mensch, er ist doch viel mehr als ein Mensch. Und da müsst ihr euch mal reinversetzen, die waren ja damals alle Juden. Und für die Juden heißt es ja, du darfst nur Gott allein anbeten. Jetzt steht da aber dieser Jesus als Mensch, der irgendwie aber doch nicht nur Mensch ist, sondern doch irgendwie mehr. Ja, dürfen wir den jetzt auch anbeten oder nicht? Da waren eine Menge Fragen da, die noch nicht ganz klar waren und die verunsichert waren. Aber Jesus nimmt sie mit hinein und sagt, ihr seid genauso mit dabei. Ihr gehört genauso mit dazu. Ich finde immer, wir sollten uns bewusst machen, es braucht uns alle und wir sind alle mit dabei, weil nur in der Gemeinschaft und in dieser ganzen Vielfalt werden wir überhaupt all die ganzen Facetten Gottes entdecken können. Manchmal denken wir schon, wir haben das alles verstanden. Ich glaube, wir haben vieles noch überhaupt nicht verstanden von dem, was da passiert ist und was Jesus tut und wie reichhaltig er in den ganz verschiedenen Menschenleben wirkt und wie er die Menschen einlädt. Und erst in dieser Gemeinschaft werden wir mehr und mehr dieses große Bild erkennen, was da überhaupt drinsteckt. In dieser Einladung von Gott steckt schon ein Hinweis darauf, Leute, nur im Miteinander, nur im gemeinsamen Austausch, nur im Anteilnehmen aneinander werden wir wirklich erkennen, wie groß Gott wirklich ist. Was ich auch toll finde, Jesus lädt alle ein und wenn alle eingeladen sind, heißt es auch, bei Gott gibt es keine ethischen, keine moralischen, keine sozialen oder keine geschlechtsspezifischen Schranken. Niemand ist von vornherein ausgeladen, sondern alle sind von vornherein eingeladen. Geht zu allen Völkern, geht zu allen Menschen, egal wie komisch die sind, egal wie komisch die reden, egal wie komisch die aussehen und was sie für komische Sachen machen. Und wenn wir manchmal ganz ehrlich sind, sind wir nicht alle ein bisschen komisch? Ladet sie ein, bringt sie mit und versteht immer wieder auch neu, auch wir, dass wir sagen, die Leute müssen sich nicht vorher ändern, damit man dann hinkommen kann, sondern die gute Nachricht von Jesus, diese kraftvolle Botschaft, das ist das, was Veränderung im Leben bringt. Die Lebensveränderung ist eine Folge davon, aber keine Voraussetzung. So wie bei uns ja auch. Jesus hat ja uns auch nicht eine Checkliste oder To-Do-Liste geschickt, dass er gesagt hat, erstmal sei so und dann komme ich zu dir. Sondern er lädt auch uns ein. Ich stelle bei mir immer persönlich fest, wie voreingenommen ich doch manchmal gegenüber manchen Menschen bin. Ich sehe manche Menschen und dann geht gleich so eine Schublade in meinem Kopf auf und ich packe die da rein. Ja, mit dem brauchst du da eh nicht drüber reden, den interessiert das nicht. Oder ach, der sieht so komisch aus oder oh, der ist ja gruselig, nee, dem sage ich gar nichts. Und Jesus sagt, geht zu allen. Geht zu allen, ladet alle ein, redet mit allen. Er schließt niemanden aus. Erinnerst du dich noch daran, wie du eingeladen wurdest? Erinnerst du dich noch daran, wie dir jemand von Jesus erzählt hat? Ist dir das noch bewusst, dass ja auch Menschen auf dich zugegangen sind und sich in dein Leben investiert haben, um dir diese gute Botschaft rüberzubringen? Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, Gott ist der Wirkende und Gott ist der, der da immer dahinter steht. Er ist der, der voller Liebe und voller Hingabe sich immer wieder in unser Leben investiert hat, der sich immer wieder in Menschen investiert, selbst wenn sie ihn noch gar nicht kennen. Er ist der, der immer wieder am Wirken ist. Und er ist eben der, der nicht von vornherein irgendwas ausschließt, sondern der alle mit einnimmt und sagt, die Einladung gilt wirklich für jeden. Und was ich auch immer wieder spannend finde, weil wir das manchmal vergessen und ich auch, da steht, geht hin. Da steht nicht, ladet ein und wartet, bis sie irgendwann zu euch kommen. Da steht, geht hin. Macht euch auf den Weg. Seid mutig. Traut euch. Geht hin. In diese Ecken der Stadt. Zu den Nachbarn, zu den Freunden, zu den Bekannten. Wartet nicht immer, bis sie kommen, sondern habt Mut. Geht hin, weil ich gehe doch mit euch. Lasst uns die Menschen einladen. Und wozu? Wozu wird eingeladen? Ich habe das hier, habe ich gerade draußen entdeckt, ganz toll. Nachfolge. Zur Nachfolge, zur Jüngerschaft wird eingeladen. Ich bin seit 11 Jahren Pastor und vielleicht so seit 24 Jahren ganz bewusst entschieden Christ, wenn man das so sagen will. Und ich habe dieses Wort oftmals gar nicht verstanden und auch hier in diesem Text manchmal dieses Wort so überlesen, weil wir lesen oft von der Taufe und von der Lehre. Aber das Erste, was da steht, ist, macht zu Jüngern. Ladet ein in Jüngerschaft. Und Jüngerschaft bedeutet ein Lebensstil der persönlichen Hinwendung und Nachfolge Jesu. Es bedeutet, eine von Vertrauen geprägte Beziehung zu Jesus zu haben. Es bedeutet, gegenüber ihm nach seinem Maßstab völlig hingegeben zu leben und von ihm zu lernen. Und die Voraussetzungen für die Christusnachfolge sind Buße, also ein Umdenken, Umkehren, ein Lossagen, Glaube und die geistliche Wiedergeburt. Jeder und jede von uns Gläubigen, die wir ja Jüngerinnen und Jünger Jesu sind, wir wurden ja auch eingeladen. Wir haben diese Einladung angenommen und wir haben gesagt, und danach möchte ich persönlich mein Leben gestalten. Und ich möchte diesen Jesus kennenlernen und ich möchte diesen Glauben kennenlernen. Ich möchte lernen, warum es darum geht, wie Gott ist, was der alles tut, was der alles macht. Ich möchte mit ihm in Beziehung leben. Unser Glaubensleben ist in erster Linie Gottes Beziehung und nicht irgendwelche Sachen zu tun müssen oder zu machen oder so, sondern es ist lebendige Gottes Beziehung und nicht in erster Linie Moral, Tradition oder Religion. Es bedeutet auch, wir laden die Menschen ein zu einer persönlichen Lebens- und Liebesbeziehung zu Gott. Und wir laden die Menschen nicht in erster Linie ein zu unseren Gottesdiensten oder dass sie bei uns in die Gemeinde kommen oder dass sie Veranstaltungen besuchen müssen. Menschen sollen nicht in erster Linie auch bei uns Mitglieder werden oder bei uns unbedingt getauft werden oder unser Glaubensregister füllen oder sie müssen nicht unser Glaubensverständnis oder unsere Form von Lobpreis übernehmen, sondern wir laden ein zur Jesus-Beziehung. Wir sagen, das Wichtigste, was wir möchten, ist, dass du Jesus kennenlernst, dass du zum Glauben an ihn kommst, dass du ihm nachfolgst. Und ich sage mal wirklich so, dass wir das neu lernen, völlig unabhängig davon, ob die Leute nachher zum Glauben kommen und sich bekehren bei uns oder woanders. Ob sie sich bei uns taufen lassen oder woanders. Ob sie nachher in unsere Gemeinde gehen oder woanders. Denn es geht um Jesus-Beziehung. Es geht um Jüngerschaft mit Jesus, um das Leben mit ihm. Echte Jüngerschaft ist immer an Jesus gebunden. Ich möchte dich heute Morgen auch mal fragen, wie sieht es bei dir aus? Wie lebst du ganz persönlich diese Jüngerschaft? Wie lebst du dein Glauben? Hast du auch den Mut, weil ich immer wieder merke, bei Jüngerschaft, da steckt auch mit drin, komm und schau es dir an. Komm und frag mich, komm und sieh, begleite mich ein Stück, geh doch mit mir. Jesus hat das so gemacht, hat gesagt, kommt und seht und schaut es euch an. Machen wir das eigentlich auch in unserem Leben, dass wir manchmal Mut haben zu sagen, zu unseren Nachbarn, zu unserem Freund, zu Mitgliedern aus unserer Familie zu sagen, schau dir an, wie ich Glauben lebe. Schau dir an, wie ich damit umgehe, mit all diesen Ringen und Kämpfen auch, dass ich das nicht alles weiß und nicht alles kann. Aber schau auf mein Leben und dann guck auch, passt das, stimmt es überein von dem, was du da predigst, was du da erzählst und was du machst? Auch die Prüfung an uns als Gemeinden immer wieder. Dass Menschen zu uns kommen, in unsere Gemeinschaft, in unser Miteinander und auch gucken, stimmt es denn eigentlich, was ihr da macht? Sonntags das Schöne und das Predigt, schön und gut. Aber passt das auch? Lebt ihr das auch? Lebt ihr so miteinander? Habt ihr diese Gemeinschaft? Habt ihr diese Beziehung untereinander? Dass wir uns da immer wieder fragen und sagen, stimmt Jesus, machen wir das eigentlich von dem, was wir da erzählen? Setzen wir das wirklich in die Realität um, sodass Leute kommen können und auch gucken können? Und keine Angst, dabei geht es nicht um Perfektion, es geht nicht um Fehlerlosigkeit. Wenn du wartest, dass du sagst, okay, ich will erst fehlerlos sein oder so, dann wirst du dann noch warten, wenn Jesus wiederkommt. Wir sind nun mal Menschen mit Fehlern, mit Ecken und Kanten und Macken, aber das sagen, wir wollen das wirklich leben. Wir wollen wirklich diese Nachfolge leben und wir wollen wirklich auch, dass die Menschen in unser Leben reinschauen können mit allem Tollen, mit allem himmelhoch Jauchzenden, wie es vorhin hieß, oder mit allem zu Tode Betrübten. Aber das zu sagen, es ist eine echte, lebendige Lebensgemeinschaft mit Jesus und auch miteinander. Und ihr könnt euch das angucken. Und ihr könnt schauen und dann sagen, Mensch, ja. Und vor allen Dingen ist es immer wieder wichtig, finde ich auch, die Menschen sollen an Jesus glauben und nicht an uns. Das ist immer eine Sache, die ich mir als Pastor sage oder an Hauptamtliche, die Menschen sollen an Jesus glauben, nicht an mich. Das ist so wichtig, dass dann jeder auch seine Form und seinen Weg findet, diese Nachfolge zu leben. Weil ich merke nämlich immer wieder, unsere Herausforderung ist, aus meiner Beobachtung, wir machen viele gute Dinge, wie so Glaubensgrundkurse, Taufkurse, Alpha-Kurse. Wir begleiten Menschen sehr, sehr gut im ersten Drittel, sage ich mal, so bis zur Taufe und so. Aber was machen wir danach? Wie begleiten wir Menschen weiter? Wie kümmern wir uns um die, die 10, 20, 30 Jahre schon in der Gemeinde sind oder in Jesus-Beziehung sind? Dass wir sie ermutigen zu einer persönlichen Beziehung, dass sie selber finden, wie kann ich Jesus fragen, wie treffe ich mit Jesus meine Lebensentscheidung und Lebensplanung, wie mache ich das auch unabhängig davon, von der Gemeinschaft oder den Gemeinden, dass ich nicht immer denke, ich muss immer wen anders fragen, sondern auch zu sagen, wie sieht meine persönliche Beziehung aus. Jüngerschaft heißt diese persönliche Beziehung. Es bedeutet tiefes Vertrauen in Jesus und etwas immer und immer mehr erkennen. Und zur Jüngerschaft gehört auch dazu, ich muss manchmal Dinge loslassen. Ich muss Dinge aufgeben. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging. In meinem Leben war das relativ einfach, weil ich halt aus einer christlichen Familie komme. Aber wenn ich von Geschwistern gehört habe, die aus dem muslimischen Kontext kommen, die haben für ihren Glauben ihre ganze Familie aufgeben müssen, weil sie aus der Familie rausgeschmissen wurden, weil sogar die Familie sie vielleicht töten wollte. Oder Menschen, die aus einem ganz stark atheistischen Umfeld kommen, wo es auch dann hieß, pass auf, wenn du glaubst an Jesus und da zur Kirche gehst, dann enterben wir dich, dann bist du aus unserer Familie gestrichen. Das sind Menschen, die wirklich, wirklich ganz, ganz viel aufgeben mussten für diesen Glauben. Wie viel darf Jesus in unser Leben reinsprechen, dass wir vielleicht auch sagen, hey, stimmt, diese Arbeitsstelle nehme ich jetzt nicht an, auch wenn die Bezahlung toll klingt und so. Oder da entscheide ich mich wirklich anders, weil ich merke, Jesus legt mir das aufs Herz, dass ich da was anderes mache. Ich finde immer wieder, die Herausforderung ist manchmal, dass wir denken, okay, Jesus, gut, dann gebe ich dir das hin, dann investiere ich mich für dich, dann gebe ich das rein. Ja, aber was bleibt mir dann? Aber die Sache ist ja, hey, wenn Jesus, der auferstanden ist, der Allmächtige, der alles in der Hand hält, der Gott des Himmels und der Erde, Jesus, du bist alles, Jesus, du hast alles, und wenn ich mit dir unterwegs bin, werde ich nicht zu kurz kommen und nicht untergehen, weil du kümmerst dich um alles. Es ist alles in deiner Hand, du hast die Macht im Himmel und auf Erden, du hast alles. Das heißt, was auch immer ich für dich aufgebe, es mag schmerzhaft sein, aber es bedeutet niemals den Verlust, sondern du bist der absolute Gewinn für allen. Sag Jesus, das wollen wir immer wieder lernen und uns auch neu vor Augen führen. Selbst dann, wenn wir für unseren Glauben leiden müssen, wenn wir verfolgt werden, wenn wir herausgefordert werden. Ich weiß nicht, wovon ich da rede. Ich habe das nie erlebt. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich das manchmal lese bei Geschwistern von Open Doors oder von Menschen höre, die wirklich, wirklich für ihren Glauben leiden, dann merkt man auch immer wieder, dass diese Geschwister sagen, aber in Jesus haben wir alles und wir halten uns an ihm fest. Und wir merken auch, er hält uns fest und er trägt uns auch durch dieses Leiden hindurch. Gott lädt nicht ein bei der Mission zu absoluter Selbstoptimierung oder unser Leben gelingt oder zum Haus in der Karibik mit Porsche davor, sondern er lädt ein zum lebendigen Leben mit ihm, zum ewigen Leben, unserer Lebensveränderung, wo man sagt, da werden Menschen merken, da ist was in deinem Leben grundsätzlich anders. Und er lädt uns ein zu sagen, und ihr werdet bei mir sein eines Tages. Ihr werdet die Erfüllung erleben. Und wie wird eingeladen? Jesus lädt immer persönlich ein. Auch wenn man mal schaut in der Bibel, Jesus ist immer der, der rausgeht und die Menschen anspricht, der die Menschen einlädt, der in Gesprächen ist, der sagt, kommt und schau vorbei, der mit ihnen redet. Ich glaube, Jesus würde heute auf Instagram und Facebook und so überall so Jüngerschaftsanfragen versenden und so, dass die Leute wirklich persönlich angesprochen werden, persönlich darauf eingehen können, persönlich mit ihm in Kontakt sind. Auch heute noch spricht Jesus Menschen an durch Träume, durch Lebensereignisse, natürlich durch seine Bibel ganz klar. Doch das Spannende ist immer wieder, er hat sich für was entschieden. Die Haupteinladungsform Gottes in seine Gemeinschaft heute sind wir, Menschen. Er möchte durch uns Menschen einladen. Jesus möchte durch uns andere Menschen einladen, zum Glauben zu kommen. Wir sind ihm wichtig und er sagt, ihr seid so wertvoll, ihr seid die, die einladen können. Ihr seid die, die erzählen können, was ihr selber erlebt habt, was ihr erfahren habt. Ihr könnt erzählen, warum ihr glaubt oder was das mit eurem Leben macht. Berichtet davon, erzählt den anderen Menschen davon mit all dem, was ihr da erlebt habt. Denn es ist ja auch so, auch wenn ein Mensch zum Beispiel durch ein Bibellesen zum Glauben kommt oder durch ein krasses Lebensereignis, er wird von Gott in seine Gemeinschaft hineingeführt. Das hat Gott sich entschieden. Gott hat entschieden, Glaubensleben findet in Gemeinschaft statt. Die Gemeinde ist lebendige Gemeinde Gottes und Glaubensleben geht nur in Gemeinschaft. Es ist toll, wenn wir Online-Streams haben, es ist toll, wenn wir Online-Sachen nachgucken können und wenn wir weltweit erreichen, aber wir dürfen uns nicht zurückziehen. Wir dürfen nicht denken, ich lebe meinen Glauben hier mit meinen Podcasts, mit meinen Sachen und ich habe so meinen Glauben, ich brauche keine Gemeinde. Weil die Gefahr ist nämlich dann entwickeln wir ein ganz komisches und schräges Menschen- und Gottesbild. Wir brauchen einander, wir brauchen diese Gemeinschaft, dieses Reiben aneinander, dieses Austauschen, dieses sich gegenseitig mal korrigieren, dieses, ich sage immer, geschwisterlich miteinander balgen, weil Geschwister balgen nun mal miteinander und dieses voneinander lernen, weil wir werden Aspekte Gottes beim anderen erfahren, die wir selber noch gar nicht kennen und das wird unser Bild von Gott größer machen. Das ist ja meine Güte, stimmt. Und darum brauchen wir auch Gemeinschaft mit anderen Gemeinden. Ich bin jemand, der von Herzen das liebt in der Allianz oder auch ACK war ich in Biberach mit drin, der sagt, Gott ist so am Wirken in all den verschiedenen Gemeinden und Denominationen, dass wir auch das lernen, dass wir nicht denken, ja wir sind's und wir haben's, wir haben den richtigen Jesus und den richtigen Glauben, sondern dass wir diese Weite sehen und sagen, er ist dort am Wirken und dort am Wirken und dort am Wirken und wir können voneinander was lernen. Ich möchte damit schließen, möchte es einfach nochmal so ein bisschen auch so einen biografischen Einblick geben, warum mir das so wichtig ist, auch gerade dieses Miteinander in Gemeinschaft. Ich bin einer ostdeutschen DDR-Familie geboren, die Christen waren. Das ist untypisch. Weil wenn man in der DDR geglaubt hat, hat man Probleme gekriegt. Also meine Mutter zum Beispiel durfte kein Lehramt studieren, weil sie in der Kirche war. Das wurde ihr verboten. Aber eine Familie, die den Glauben gelebt hat. Und ich komme aus der evangelischen Landeskirche. Das heißt, ich bin als Baby getauft und dann mit 14 konfirmiert worden. Und ich habe mich konfirmieren lassen, weil ich gesagt habe, mir ist das ganz wichtig, ich will das wirklich. Dann war ich auf dem Sportgymnasium in Magdeburg und mein Basketballtrainer, der hat mit uns vor den Spielen immer gebetet. Das fand ich immer cool. Und er hat irgendwann gesagt, oder ich habe ihn gefragt, wo gehst du zur Kirche? Er hat gesagt, er geht in keine Kirche, er geht in ein Café. Also, das heißt, du gehst in ein Café? Und da war eine Gemeindegründung von den Southern Baptists damals um 2000 rum in Magdeburg. Die haben halt in einem Café immer so Englischunterricht gehabt und Englischnachhilfe und sonntags wurden halt die Sofas umgeschoben, dann wurde eine Leinwand runtergemacht und dann Beamer an, Gitarre raus, Schlagzeug raus und dann ging es los, Gottesdienst. Und in dieser Gemeinde, Baptistengemeinde, haben Leute erzählt von Bekehrung. Habe noch nie gehört. Oder von Bekenntnistaufe kannte ich auch noch nicht. Und da habe ich das gelernt, bin in den Hauskreis gegangen und da habe ich auch gemerkt, hey, ich möchte es machen, ich möchte mich wirklich bewusst nochmal taufen lassen und habe mich dann in der Gemeinde taufen lassen. Das ist heute die Scala-Gemeinde in Magdeburg, ist heute in einem Kino drin. Und das Tolle war auch bei dieser Erfahrung, meine Familie hat nicht gesagt, was machst denn du da? Was soll denn das? Sondern meine Familie hat gesagt, wenn Jesus dir das aufs Herz legt, dann mach was. So bin ich bei den Baptisten gelandet. Da habe ich in Elstal Theologie studiert, bei Berlin oben, und war in einer Gemeinde drin, in Berlin, Kreuzberg. Die haben Lobpreis gemacht und haben dann von prophetischen Eindrücken erzählt und von Heilungsgebet und Sachen. Baptistengemeinde, aber total charismatisch. Da habe ich da wieder neue Aspekte kennengelernt. Heiliger Geist, habe ich gar nicht. Weil ich nicht gewusst, habe ich vorher nicht gekannt. Ich habe eine Zeit lang dann auch in der geistlichen Gemeindeerneuerung mitgearbeitet und in Berlin auch öfter mal Pfingstgottesdienst, also einfach das. Und dann bin ich Baptistenpastor geworden in Biberach, meine erste Stelle, und komme ins katholische Oberschwaben. Für mich als Ossi der absolute Kulturschock. Ich war nicht so geschockt in Malawi, wie ich in Oberschwaben geschockt war. Es war wirklich so, ne? Und da war auch wieder ganz neue Aspekte. Da habe ich zum Beispiel das kennengelernt, Süddeutsche Gemeinschaft, kannte ich nicht. Durch meine Frau habe ich es kennen und lieben gelernt. Oder katholisch, der katholische Glaube. Ich meine, wir hatten auch eine katholische Gemeinde bei uns im Nachbarort, die hat man aber nie gesehen und nie gehört. Und hier ist überall Kreuzwege, Prozessionen. Ich hatte keine Ahnung. Es war das erste Mal hier in Biberach, dass ich wirklich bewusst im katholischen Gottesdienst war und auch das entdeckt habe. War ich beim Johannes Hartl im Gebetshaus und war auf der Mehrkonferenz in Augsburg und so. Und jetzt bin ich Pastor in der FEG Ulm. Also ihr merkt, ich habe da so ein ganzes Potpourri. Aber wisst ihr was? In jeder dieser Gemeinden und überall da sind Menschen, die von Leidenschaft her und von ihrem Herzen her Jesus nachfolgen und an Jesus glauben. Und sie haben ihre Art und ihre Weise einzuladen, weiterzugeben. Aber all das zusammen gibt ein viel größeres Bild zusammen. Boah, wie dieser Gott am Wirken ist, das ist ja so genial. Aber es geschieht immer persönlich. Es geschieht immer durch das Einladen. Und ich möchte uns Mut machen heute Morgen neu, dass wir neu lernen, einzuladen. Und zwar nicht nur, das ist wirklich toll und es ist wichtig zu veranstalten, sondern einzuladen auch, du darfst auch in mein persönliches Leben mal reinschauen. Du darfst mich auch persönlich fragen über Glauben. Wir dürfen auch mal sagen, das weiß ich nicht oder habe ich keine Ahnung von. Und wenn ihr zum Beispiel auch in dem Text lest von den Völkern der Erde, wir müssen ja heute nicht mal sonst wo in die Mission reisen, die Völker der Erde kommen ja inzwischen alle zu uns. Auch da zu sagen, hey, wo sind Menschen aus anderen Kulturen, wo wir auch vielleicht hingehen, wo wir einen Zugang haben, wo wir auch Mut brauchen, mal auf die zuzugehen, uns auszutauschen und auch diese Menschen einzuladen, für die, die das auf dem Herzen haben. Es ist sogar so weit schon, dass Menschen aus anderen Kulturen, gerade aus Asien und aus Südamerika und Afrika, die senden Pastoren hierher. Sie senden Missionare nach Deutschland, weil sie sagen, Deutschland ist so mau geworden im Glauben und so schlecht und so, wir müssen da wieder Mission machen in Deutschland, dass die Menschen wieder zum Glauben kommen. Diese Einladung Gottes ist wie ein Feuer, das immer noch weiterlebt. Und ich hoffe, dass wir neu diese Leidenschaft entdecken und sagen, wow, wir sind eingeladen in die lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott in einer lebendigen Gemeinschaft. Und wir wollen dazu selber einladen. Kommt und seht. Kommt, seht Jesus. Kommt, seht, wie Jesus am Wirken ist, wie er bei uns ist, wie er hier in der Gemeinde ist. Und ich wünsche euch und ich wünsche mir das, dass wir diese Leidenschaft neu entdecken. Und dass wir das persönliche Einladen neu entdecken. Und dass wir diese Nachfolge neu entdecken. Ich mache euch da wirklich Mut, hier an eurem Kurs teilzunehmen, Nachfolgekurs, der kommt. Dass wir wirklich sagen, wir wollen miteinander die Herrlichkeit und Größe und Schönheit Gottes entdecken. Und wirklich sehen, wir sind mit hineingenommen in die größte und genialste Geschichte aller Zeiten. Und wir werden eines Tages am Ende aller Zeiten bei ihm sein. Und wir möchten möglichst so viel wie möglich Menschen dazu mitnehmen. Gott segne euch in eurer Mission und ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns einlädst in diese lebendige Gemeinschaft mit dir als dem lebendigen Gott. Und wir wollen dich bitten, dass du uns neu Mut machst und Kraft gibst und ermutigst, in dieser Mission mit dabei zu sein. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du unser Herz neu entfachst für Jüngerschaft, für diese Beziehung zu dir und dass wir auch Leidenschaft für die Menschen haben. Mach uns Mut, Menschen persönlich anzusprechen, persönlich einzuladen und dass sie auch auf unser Leben schauen können. Herr, wir müssen nicht perfekt sein, weil du bist perfekt. Wir müssen nicht alles richtig machen, weil du bist der, der die Dinge richtig macht. Und wir bitten dich, dass Menschen uns zuhören, dass sie schauen, dass sie uns begleiten, dass sie mit uns gehen, dass sie uns Fragen stellen und dass sie zum lebendigen Glauben an dich kommen. Herr, wir bitten dich immer wieder neu um deinen Heiligen Geist, dass wir auch in unserer Jüngerschaft weitergehen. Dass wir weiter wachsen zu dir, dass wir unsere Beziehung zu dir pflegen und dass du mitten unter uns am Wirken bist, damit wir deine Herrlichkeit und Schönheit sehen und dass wir voller Liebe für die Menschen und für dich dein Werk auf dieser Erde durch deine Kraft weiterführen. In Jesu Namen. Amen.